Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Kulturmatinee mit wöchentlichem Wohlsein für Augen, Ohren und Hirn. Mit Jennifer Windhorst, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo. 250 Jahre Quasseltöne. An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank an alle, die diese Sendung möglich gemacht haben, sei es durch Audiogrüße, sei es durch Verkostungsdingsies, also durch Dinge, die man uns geschickt hat, auf das wir nicht verhungern mögen in dieser Sendung. Vielen lieben Dank dafür. Jetzt geht es normal weiter. Es ist die 251. Ausgabe dieser kleinen, hübschen Kultursendung und wir fangen wie immer an mit Gelesen, zusammen mit unseren Freunden vom Bücherstadtkurier. Und wir haben gelesen Jan Böttcher, Das Kaff, erschienen im Aufbauverlag. Jan Böttcher wurde 1973 in Lüneburg geboren. Er ist Schriftsteller und Musiker. Er studierte deutsche und skandinavische Literatur und arbeitet seit 1993 als Schriftsteller und Musiker in Berlin. 1997 gründete er zusammen mit Basti Windisch und Peter Herzau die Band Herr Nilsson. 2008 erschien sein Soloalbum Vom anderen Ende des Flures. 2015 erschienen seine Songübersetzungen von Ian Curtis, der Sänger von Joy Division, mit dem Titel So This Is Permanence im Rowohlt Verlag, das Ganze. Jan Böttcher ist aktives Mitglied der deutschen Fußballautoren-Nationalmannschaft, der sogenannten Autonama. Und das merkt man auch in diesem Buch, also in diesem Roman, Das Kaff. Denn da geht es um den Architekten Michael Schürz, der noch nie irgendetwas auf Familie oder Freunde gegeben hat. Er ist für seine Karriere in die große Stadt gezogen und kehrt nur sehr widerwillig für einen Bauleiterjob in die heimatliche norddeutsche Provinz zurück. Aber die Menschen in diesem Ort kommen ihm näher, als er das eigentlich möchte, und irgendwann muss er einsehen, dass er nie mehr war als einer, der aus einem Kaff in der norddeutschen Tiefebene kam. T.S. Uhlmann von Tomte hat einmal Folgendes gesungen: Du kriegst die Leute aus dem Dorf, aber das Dorf nicht aus den Leuten. Dieser Roman scheint T.S. Uhlmann recht zu geben. Frau Windhorst.
Ja, das ist ein sehr passendes Zitat. Ich muss sagen, ich habe Das Kaff mit einem sehr grinsenden Auge gelesen, denn ich als bekennendes Stadtkind kenne dieses Gefühl leider nicht, dieses Dorf in mir. Ich lerne, das Land zu mögen, und es zieht mich immer weiter raus, aber ich kenne nicht dieses Zurückkommen und dieses hierhin gehören, aber eigentlich nicht da sein wollen. Was ich aber sehr gut kenne, ist das sich zwischendurch für was Besseres halten, wenn man jetzt in der großen Stadt wohnt und irgendwie zurückgucken und auf diese alten Beziehungen, auf das Leben, was man hinter sich gelassen hat, wo man hart gearbeitet hat dafür, da sozusagen rauszukommen und dann wieder hin zurück zu müssen und dort festzustellen, dass da doch einiges ist, was einen sehr viel glücklicher machen kann, als das früher konnte, und dass man vielleicht auch die Distanz erst braucht, um das wiederzufinden. Ich habe Böttchers Das Kaff sehr gerne gelesen, weil es sehr unterhaltsam geschrieben ist. Es ist wieder so ein Roman. Wir hatten auch im letzten Jahr einige von der Sorte, die dieses ganz Triviale, diese Alltagsbegegnungen und die Menschen so gut zeichnet, dass es super interessant wird, obwohl eigentlich nichts Interessantes passiert. Es gibt halt keine Explosionen und irgendwelche großen Weltrettungsplots, sondern das ist einfach das Leben, so wie wir das alle kennen. Aber es ist so toll erzählt, so warm, so lustig. Also der Humor hat mir irgendwie auch gefallen. Und auch zum Teil so voller so kleiner Erkenntnismomente. Man bekommt so ein bisschen untergeschummelt die Erkenntnis, die unser Protagonist Michael hat. Und das hat mich sowohl sehr gut unterhalten, als auch zum Nachdenken gebracht immer wieder, und deswegen habe ich das Buch sehr gerne gelesen.
Ja, ich komme ja auch aus der Stadt, aus einer etwas kleineren. Ich habe auch schon in größeren Städten gelebt, aber ich kenne das Dorfleben auch überhaupt nicht. So, nur als ganz kleines Kind, aber da kann ich nicht mitreden. Ich kenne das Dorfleben ja aus Erzählungen, und die waren aber doch sehr anders als das, was ich hier gelesen habe zum Teil. Es ist mir aufgefallen, auch gerade wenn es um dieses Fußball geht, Fußball ist ja integraler Bestandteil dieses Romans, dass es teilweise doch sehr männlichkeitsgetuig ist, finde ich.
Mhm. Ja.
Da ist eine Ecke Testosteron drin in diesem Buch. Das ist mir manchmal ein bisschen viel. Und ich habe mich doch gewundert, was in diesem Dorf so alles passiert. Es gibt offensichtlich ein Derby in diesem Dorf. Davon habe ich noch nie irgendwas gehört, dass es in Dörfern Derbys gibt. Kleine Krater in die Grundstücke von Lehrern gesprengt. Auch davon habe ich noch nichts gehört. Wovon ich gehört habe, ist, dass junge Menschen an der Bushaltestelle sitzen und Alkohol trinken. Mhm. Davon habe ich gehört. Ich bin mir nicht so sicher, ob er das, was er da, also es hört sich teilweise so ein bisschen so an, es liest sich wie ein Buch, das von einem geschrieben wurde, der das, was er da beschreibt, nur aus Erzählungen kennt. Oder aus seinen eigenen Erzählungen vielleicht auch, aus seiner Fantasie. Was okay. Ist ja okay, ist ja nicht so schlimm, aber das mit der Realität tue ich mich da ein bisschen schwer. Also ich nehme ihm das nicht alles ab, wenn ich ganz ehrlich bin.
Interessant, so habe ich das gar nicht gelesen. Es kann aber auch sehr gut sein, dass sich das Dorfleben da einfach je nach Region durchaus unterscheidet. Denn alles, was ich davon weiß, jetzt hier aus der Region oder auch aus der nicht ganz so entfernten Verwandtschaft, ist doch schon sehr ähnlich. Also sowohl das testosterongeschwängerte Fußball, die Fußballanhängerei, die Derbys in kleinen Dörfern, wo quasi links vom Fluss und rechts vom Fluss sich ganz schlimm bekämpfen müssen. Nein, natürlich auch die betrunkenen Teenies, aber es kam mir gar nicht so weit weg vor. Interessant. Hm.
Ich fand das alte Land diesbezüglich viel cooler.
Stimmt, das war aber eine ganz andere Atmosphäre, ja.
Das hat mir besser gefallen, denn dieses Nichts-Passieren, das führt ja genau dazu, dass die Menschen sich zu sehr miteinander beschäftigen, so, und dann passieren die komischen Dinge auf dem sogenannten Land. Ich weiß nicht, für mich hört sich das alles an wie ein Actionfilm.
Echt?
Ja.
Interessant.
Also das sind so furchtbar viele Sachen passiert in diesem Dorf. Ich weiß nicht, klar, das ist ein Roman, da muss man natürlich auch so ein bisschen überzeichnen, das ist mir schon klar, aber ja, so richtig alles, so richtig glaube ich, so Dörfer kenne ich nicht. Ich kenne nur die langweiligen, wo die nicht wissen, wohin mit sich, die jungen Menschen. Mhm. Und dann treffen die sich an Bushaltestellen oder sie machen, trinken irgendwie auf Party ohne Ende, POW, nee, POE, genau. Das gibt es hier ganz viel, wo auf dem Land irgendwie, weiß ich nicht, aus den ganzen umliegenden Dörfern und Ministädtchen die Leute sich zusammenfinden und da dann, keine Ahnung, irgendwelche komischen Sachen machen. Schon. Aber so dieses Extreme, dass irgendwelche Grundstücke in die Luft, also Krater da reingesprengt werden und so Sachen.
Gut, das war vielleicht einer zu viel, aber naja, ich weiß nicht. Also das Patenkind meiner Mutter hat mal eine ganze Scheune in Brand gesteckt, die war danach nur noch Asche, also bis zum Grund. Solche Dinge passieren, von daher, ja, da muss ich dran denken. Also
Klar, wenn irgendwas auf dem Land passiert, dann passiert das in heftiger als in der Stadt. Das ist in der Rettung auch so. In der Stadt passieren viel mehr Sachen. Aber diese ganzen Auffahrunfälle und all diese ganzen Geschichten, das ist zwar nicht schön, aber wenn auf dem Land was passiert, dann ist wirklich was passiert. Weil da passiert ja sonst nichts, da ist ja kein großartiger Automobilverkehr oder sonst irgendwie etwas. Aber wenn, dann hat sich der Bauer auch gleich irgendwie die Hand abgehauen oder sonst irgendwas. Also.
Ja, alles andere soll nicht erwähnenswert, ne?
Das ist also, klar. Genau. Also das ist das schon, ja. Ne? Aber,
schön. Ja, also die Übersteigerung, die hier und da aufkommt, ich glaube, ich weiß schon, was du meinst, aber ich hatte das Gefühl, viel davon ist dem zu verdanken, dass halt der Schürz, der Protagonist, so, wenn er, am Anfang ist er eben noch so der Großstadtfuzzi, der Hippie nicht, wie sagt man, Juppie ist es auch nicht wirklich, aber so der arrogante Hipster. Und das ist alles etwas extremer als das, auf das er dann trifft, von daher, das bringt er natürlich auch irgendwie mit.
Wobei, er kommt ja aus Berlin, da ist es ja egal. Dann in dem Moment, ob es ein Dorf ist oder eine andere Stadt. Also die Berliner die Berliner sind auch gegenüber allem arrogant. Denen ist ja völlig alles egal. Also ob du nur aus Hamburg kommst oder aus München oder Köln, sind ja alles Dörfer aus deren Sicht, was natürlich totaler Blödsinn ist, aber
so wirkt das manchmal, ja. Das ist wahr.
Ah, gut. Liegt vielleicht auch daran, dass ich habe vielleicht auch zu wenig Erfahrung mit Menschen aus der sogenannten Provinz, vom sogenannten Land, ich weiß es nicht, keine Ahnung, kann auch darin liegen. Mir kam das Land immer sehr viel langweiliger vor als in diesem Roman. Viel alltagiger.
Das ist wieder eine gute Chance, ein bisschen zu crowdsourcen hier. Unsere Hörerinnen und Hörer, die, ob sie nun vom Dorf kommen oder nicht, sollten vielleicht mal reinlesen bei Das Kaff von Jan Böttcher. Mhm,
auf jeden Fall.
Und uns mal erzählen, was sie davon halten. Es gibt auch Leseproben, von daher kann man auch mal so reinlesen. Einfach mal sagen, was ihr davon haltet.
Auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall ein Roman, der unterhält, das stimmt. Wenn da nicht dieses Testosteron gewesen wäre, hätte ich mich über das Dorf vielleicht auch gar nicht so, also über diese Überzeichnung gar nicht so aufgeregelt. Das hat mich schon sehr geärgert.
Ja, das verstehe ich, aber das ist eines der Dinge, die ich wirklich sehr mit Dorf verbinde.
Ja.
Also aber, Schützenfest, Fußball und Testosteron.
Wenn man aus Berlin kommt und dann regt man sich über die verweichlichten Fußballmenschen auf.
Ja, das ist schon ein bisschen absurd, dass das war.
Weiß ich nicht. Ja. Wir schreiben das Jahr 2018. Muss denn das nun wieder? Ach nee. Also das hat mich wirklich geärgert. Ansonsten die Überzeichnungen, okay. Aber ja, aber es ist tatsächlich unterhaltend geschrieben. Das stimmt. Absolut. Das stimmt. Das gestehe ich gerne zu. Ein Rent möchte ich diesem Buch trotzdem nicht geben können. Ich möchte diesem Buch ein Läuft geben. Auf unserer Skala steht Läuft und Rennt.
Ja, ich habe mich da sehr, sehr schwer getan. Aber ich muss auch ein Läuft geben, weil es für Rennt fehlt ein bisschen. Ich glaube, bei mir läuft es ein kleines bisschen schneller, aber es ist kein Rennt. Nee. Mhm. Die Luft muss man sicher frei halten nach oben.
Ja, ja, das stimmt.
Wenn man nicht gleich umgehauen ist von der Genialität, dann ist es noch kein Rennt.
Genau, also wenn man es nicht allenthalben und unumwunden liebt, ne? Also wenn das nicht so ein Buch ist, wo man sagt, ja, das war gut. Und das denke ich bei diesem Buch nicht. Ich denke nicht so, ja, das war gut, sondern ich denke, ja, das war okay.
Hm? Ja, so. Mich auch. Ich hatte Spaß, es zu lesen. Ja. Ich würde es auch empfehlen, aber so, genau.
Richtig. Also, ein Läuft von Frau Windhorst und ein Läuft von mir für Das Kaff von Jan Böttcher, erschienen im Aufbau Verlag. Wir haben natürlich auch etwas gehört in dieser Folge, wie immer, und wir haben gehört Kreisky und das Album Blitz. Kreisky haben wir nicht zum ersten Mal hier in der Sendung. Kommen aus Wien, ist ja Indie, Rock, Pop, something in between. 2005 gegründet von Franz Adrian Wenzel und Martin Offenhuber, haben sich zunächst einmal mit Live-Auftritten einen hohen Bekanntheitsgrad in Wien und Umgebung erspielt. Benannt sind die ist diese Band nach dem ehemaligen österreichischen Bundeskanzler Bruno Kreisky. Der war von 1970 bis 1983 Bundeskanzler in Österreich. 2007 wurde das erste Studioalbum namens Kreisky veröffentlicht und die erste Single hieß Wo Woman Ist, Da Ist Auch Cry. Das ist ungefähr der Humor dieser Band. Da kann man schon so in etwa erahnen, in welche Richtung es geht. Diese Single schaffte es auf Platz 3 der österreichischen Indie-Charts. Das zweite Album trägt den Titel Meine Schuld, Meine Schuld, Meine große Schuld und erschien 2009. Dann kam 2011 das meiner Meinung nach bis dahin beste Album, nämlich das Album Trouble. 2014 erschien dann Blick auf die Alpen, das haben wir hier besprochen in dieser Sendung. Dieses Album wurde wegen der besonderen Akustik im Konzerthaus der Wiener Symphoniker aufgezeichnet, was ich sehr, sehr, sehr drollig finde, eine tolle Idee. Und 2017 war dann auch noch die Premiere des Sibylle-Berg-Stücks Viel gut essen, das die Band gemeinsam mit der Autorin für das Wiener Rabenhoftheater adaptiert hat. Und in diesem Jahr ist nun also Blitz erschienen, es ist das fünfte Album dieser Band und es ist eine Menge poppiger geworden als die Vorgängeralben. Frau Windhorst.
Es ist poppiger geworden, ja, aber das klingt, poppiger klingt nach zugänglicher. Und meine Fresse, das ist, also dieses Album ist Lärm. Manchmal guter Lärm, manchmal schwieriger Lärm. Meine Güte. Schön ist auch, wie sie sich irgendwie die Hälfte der Zeit selbst beschimpfen. Mhm. Und irgendwie, ich weiß nicht, da sind abgefahrene Dinge drin. Da sind auch tolle Dinge drin. Ich war eigentlich die Hälfte der Zeit einfach nur verwirrt. Was wollen sie von mir? Und allein dafür möchte ich dieses Album schon irgendwo auf so ein goldenes Kissen setzen mit Krönchen oben drauf. Also das ist ein Erlebnis. Es ist wirklich ein Erlebnis, diese Platte, meine Güte. Viel mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen. Das ist eine Achterbahnfahrt, wie man so schön sagt.
Ja, ich liebe ja diese Band. Ich finde, diese Band ist die Verkörperung, es ist im Grunde genommen die Vertonung von Thomas Bernhard. Manchmal. Also so war es auf jeden Fall auf der Trouble. Es ist jetzt ein bisschen anders. Also normalerweise haben sie ja immer geschimpft. In den Titeln war sehr viel Mesanthropie drin, die aber immer mit einem Ironie, mit so einem zwinkernden Auge dem geneigten Hörer und der geneigten Hörerin dargeboten wurde. Bei diesem Album ist man ein bisschen weniger ironisch. Ich habe manchmal das Gefühl, da ist auch ein bisschen Resignation drin. Ich weiß nicht, wie autobiografisch das Ganze ist. Das kann ich natürlich nicht sagen, aber ich dachte manchmal, Mensch, ich wollte den Sänger immer in den Arm nehmen. Manchmal. Und ja. ich habe so viel Zuneigung für diese Band. Und ich bin froh, dass sie diesen Schritt gemacht haben. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Man will ja immer, dass sich nichts ändert. Man will ja eigentlich, dass eine Band genau das macht, was sie immer gemacht hat, damit man sie weiterhin lieb haben kann. Und wenn die Band dann was ändert, dann ist es natürlich auch nicht richtig, weil sie ist ja nicht mehr so, wie sie früher war. Ne? So geht es ja nicht. Früher war ja alles besser. Und wenn die Band nichts ändert, ist es auch nicht richtig, weil dann ist ja wieder keine Entwicklung zu sehen. Ich bin froh, dass Kreisky sich ein bisschen mehr geöffnet haben, dem Pop. Man hat es ja als Band auch nicht leicht. Was man macht, ist verkehrt, ne? Muss man auch mal ehrlich sagen. Stimmt. Ja. Ich mag dieses Album. Es ist ein typisches Kreisky-Album, ohne ein typisches Kreisky-Album zu sein. Und das ist, also ein größeres Kompliment kann ich nicht machen. Sie haben es geschafft, ein Kreisky-Album zu machen, ohne dass es ein typisches Kreisky-Album ist. Das gefällt mir schon mal wahnsinnig gut. Es ist dieses typische, der Welt eben nicht gerade zugewandte, was Kreisky so auszeichnet. Und diese Spur Resignation, die mich ein bisschen nachdenklich gemacht hat und ein bisschen, ich musste lange darüber nachdenken, wo die auf einmal herkommt. Wo diese Ironie, die ist so ein bisschen abhanden gekommen. Was ich aber, wie gesagt, gut finde. Ich finde es schön. Das ist vielleicht ein bisschen wie bei Björk und Vulnikura, weißt du? Wo sie auf einmal diese ganze Märchenwelt weggelassen hat und das gesungen hat, was sie fühlt. Und ich habe hier das Gefühl, sie haben dieses Thomas Bernhard-eske ein bisschen weggelassen und haben ein bisschen mehr von sich erzählt. Ich kann mich auch komplett irren, aber das Gefühl hatte ich beim Hören dieses Albums. Ich hoffe inständig, dass sie mit diesem Album endlich die Popularität erreichen, die sie eigentlich verdient hätten. Ich finde, die hätten schon lange viel, viel bekannter sein müssen. Sie hätten es wirklich eigentlich verdient. Und wenn ein Album einen Menschen erstmal ratlos zurücklässt, dann ist das nicht das Schlechteste, dann muss man darüber nachdenken. Und über Musik und über Texte nachdenken kann nicht das Schlechteste sein. Ich bin begeistert von diesem Kreisky-Album. Ich bin immer gerne begeistert von Kreisky-Alben, aber dieses Album gefällt mir wirklich ausgesprochen gut. Es ist vor allem ein Zeichen dafür, es gibt doch noch mehr als Tokotronic auf ganz hohem Niveau. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich möchte diesem Album nicht nur meine Liebe schenken, sondern auch ein Rent.
Jetzt muss ich mich wieder anschließen, denn nur aus ganz anderen Gründen. Erstens habe ich ja sowieso selten bei deutschsprachiger Musik, dass mir das Herz aufgeht. Hier geht mir auch nicht das Herz auf, aber sie haben mich so fasziniert, dass es eindeutig ein Rent wird, denn dieses Album muss man gehört haben. Es geht kein Weg dran vorbei. Tut es euch an und genießt.
Ja, und dieser österreichische Akzent war dann auch, da kann ich ja sowieso nicht mehr. Das ist ja.
Wenn man zwischendurch eine Pause braucht, macht man ein braves Pferd an. Einen der Songs.
Ja, das ist einer dieser Songs, wo man länger drüber nachdenken muss, finde ich. Und wenn man sich auch noch eine Freude machen will, dann kann man Franz Adrian Wenzel auch als Freddie Mercury erleben. Das macht er nämlich auch noch. Der macht eine Freddie Mercury-Parodie. Der Astrofred ist das nämlich. Genau, okay. Der Astrofred. Und der macht eine Freddie Mercury-Parodie. Es ist eine Parodie auf eine Parodie. Man muss das einfach mal erlebt haben. Es ist fantastisch. Es ist großartig. Guckt euch das bei YouTube an oder wenn er irgendwo in eurer Stadt auftritt, geht dorthin, geht zu Kreisky, geht in die Kreisky-Konzerte, macht das alles, hört das Album. Es ist gut, finde ich. Also, ein Rent von Frau Windhorst und ein Rent von mir für Kreisky und Blitz. Und wir haben auch etwas gesehen.
Herrgott, ja, wir haben mal bei ZDF reingeguckt und zwar bei der Serie oder vielmehr Miniserie, muss man ja schon sagen, Nix Festes. Die hat ganze 4 Folgen nur und ist im Februar 2018 auf ZDF Neo gelaufen. Und es geht dabei um die 4 Endzwanziger, wie man so schön sagt, Jonas, Wiebke, Basti und Jenny. Jonas und Wiebke waren mal ein Paar. Basti ist, glaube ich, Koch, genau, er ist Koch. Und Jenny, ja, irgendwie macht so, was sie meint, eine Lebenskünstlerin. Die leben in 2 WGs und, naja, in Berlin. Und der Rest der Serie ist ein großes, großes Berlin-Klischee. Ich hatte gleichzeitig Spaß und so ein bisschen Fremdschämen beim Gucken. Aber hören wir erstmal, was Herr Martinsen dazu sagt.
Ich bin begeistert.
Ja?
Ja.
Wunderschön.
Ich bin hingerissen. Ich bin immer dann begeistert, wenn man mich zum Lachen bringt. Und ich muss in diesem Fall zunächst einmal Josephine Preuß erwähnen und zwar lobend erwähnen.
Genau, die Wiebke gespielt? Hm?
Ja, genau. Die eine von diesen, also die mit dem Jonas eben, dieses ehemalige Paar, die immer noch zusammen arbeiten auch. Und eine der schönsten Szenen in dieser Serie ist tatsächlich, als die, obwohl die nicht mehr zusammen sind, neuerlich Sex haben wollen. Großartig. Fantastisch. Das ist was für mich. Das ist großartig. Also man muss es wirklich sagen, ich finde, Josephine Preuß kann eines ganz besonders gut, nämlich Lena spielen.
Das stimmt.
Und in diesem Fall ist Lena erwachsen geworden. Also ich meine jetzt die türkisch für Anfänger Lena. Die ist jetzt erwachsen geworden und wohnt jetzt also in der WG. So kommt mir das jedenfalls vor. Ich will nicht sagen, dass sie irgendwas anderes nicht auch spielen kann. Aber das hier ist ihre Rolle. Das ist jedenfalls so mein Empfinden. Immer wenn ich sie in dieser Art von Rollen sehe, bin ich total hingerissen. Weil ich muss dann lachen. Und das ist gut. Sie bringt mich zum Lachen und das ist gut. Das ist eine Kunst, das können nicht so viele. Und wenn Schauspielerinnen das können, dann ist das schon mal sehr schön. Ich habe diese Serie jetzt nicht geguckt im Sinne von, ich muss jetzt anspruchsvoll unterhalten werden. Oder
nein.
Keine Ahnung, aber ich wurde verdammt gut unterhalten. Ich habe die Serie ganz schnell weggeguckt und ich fand es schade, dass es nur 4 Folgen waren. Das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Das fand ich schön. Gerade weil diese überzeichneten Klischees da waren. So. Und weil die Protagonisten auch total überzeichnet waren, natürlich.
Ja, klar. Ne, das waren sie eindeutig.
Das war ja alles ganz extrem. So. Ach, das hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte sehr viel Spaß daran.
Das ist schön. Ich muss sagen, ja, ich habe sie auch gern gesehen und also überhaupt, die beiden Damen haben da das Ganze ein bisschen gehalten, sozusagen. Aber ich hatte das Gefühl, sie haben die Klischees nicht wirklich, sie haben damit nicht gespielt oder sie aufgelöst oder irgendwie damit was Neues gemacht. Es wurde mir zu sehr stehen gelassen. Es war zu sehr eine Aufzählung von Klischees und Stereotypen. Das wurde mir irgendwann, ich wurde müde mit der Zeit um die Klischees. Also seien es die Bart-Hipster, die veganen YouTube-Stars, die, ich weiß nicht, das war alles überhaupt auch, wie man schwule Männer darstellt, das kann man sich auch nochmal zweimal überlegen. Das, ja, also es war okay, es war mir ein bisschen zu flach und für die Klischees, ich hätte mir gewünscht, dass sie mit den Klischees ein bisschen spielerischer umgehen. Ich glaube, dann hätte ich mehr Spaß gehabt. Ja. Aber gut, es war nicht völlig schlimm. Also ich habe da nicht gesessen und mit Tomaten geworfen. Von daher. Ist schon
okay. Ja, mir hat das sehr viel Spaß gemacht.
Ich werfe normalerweise nicht mit Tomaten auf den Fernseher, Klammer zu.
Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Und es ist auch nicht lang, also die Folgen an sich sind auch nicht lang, glaube ich.
Das stimmt, insofern, es war keine Folter, auch wenn man es nicht mochte. 4 Folgen kann man sehr gut sehen.
Ja, absolut. Genau, es ist, glaube ich, irgendwas, gar nicht, wie lange ist es noch verfügbar? Auf jeden Fall noch ein paar, eine Zeit lang auf jeden Fall noch. Die müssen ja dann immer irgendwann wieder depublizieren.
Es ist verfügbar, zumindest die erste Folge ist noch verfügbar bis zum 20.09.2008. Ah, ja. Von daher zum Zeitpunkt dieser Sendung noch eine ganze Weile.
Mhm, ja, also kann man mal machen an einem wärmeren Sommer, weiß ich nicht, Abend, wenn man keine Lust hat auf irgendwelche hochtrabenden, weiß ich nicht, HBO-Geschichten, kann man das mal machen. Wenn ihr uns auf Kiel FM oder Westküste FM hört, dann ist auch in der 251. Folge diese Sendung für euch zu Ende, denn es kommt jetzt verkostet. Und wir haben verkostet einen Oban, und zwar die Distillers Edition. Wir hatten ja schon den 14-Jährigen verkostet, jetzt also die Distillers Edition. Und Oban ist eine Whisky-Brennerei in Oban, erstaunlicherweise, gehört zum Spirituosenkonzern Diageo. Und der Whisky ist Teil der Classic Malls Serie eben dieses Konzerns. Die Brennerei wurde 1794 durch die Brüder John und Hugh Stevenson gegründet. Um die Brennerei entstand dann ein kleines Hafenstädtchen, was überraschenderweise ebenfalls Oban heißt. Also in dem Fall ist die Stadt einfach Oban oder heißt die Stadt Oban, weil die Brennerei Oban heißt. Ist ja nicht das erste Mal so. Ist ja schon des Öfteren so gewesen, von all den ganzen Sachen, die wir hier so verkostet haben. 1890 sollte die Brennerei neue Lagerhäuser bekommen, das ging aber nicht. Der Bau musste nämlich erstmal unterbrochen werden, weil es wurden archäologische Funde gefunden, und zwar 5000 Jahre alte Überreste von 6 Erwachsenen und 4 Kindern. Das musste also erstmal gestoppt werden, weil die mussten natürlich dann erstmal, wie nennt man das, geborgen werden.
Ja.
Ja, man kann das Ganze mittlerweile im National Museum of Antiquities in Edinburgh besichtigen. Von 1931 bis 1937 und von 1969 bis 1972 wurde nicht produziert. Da wurde mal wieder die ganze Geschichte stillgelegt, wie so häufig bei so Brennereien in Schottland. Destilliert wird in Brennblasen, die durch Dampf erhitzt werden. Der Whisky reift zum großen Teil noch vor Ort. Schlicht und ergreifend deswegen, weil der Aufwand mit Tanklastern dahin zu fahren und das Ganze mit so einem Schlauch da reinzupumpen so aufwendig ist, weil diese ganze Geschichte dermaßen verbaut ist, dass selbst Diageo da keinen Bock drauf hat. Okay. Und dann, wenn das dann passiert ist, dann werden die in Bourbon- und Montilla-Sherry-Fässern gereiften Sachen nach Leven in Fife gebracht, wo Diageo eine riesige große Apfelanlage betreibt und wo dann auch die Fässer von Talisker und so weiter liegen, irgendwo da in der Nähe. Und es liegen auch Oban-Fässer da, aber wesentlich weniger als von anderen. Zum einen produzieren die viel weniger und wie gesagt, es lohnt sich dann auch irgendwann nicht mehr. Dieser Distillers Edition, diese Distillers-Geschichte, Distillers Edition-Geschichte ist eben genau in zum einen Bourbon-Fässer und zum anderen im Montilla-Sherry-Fässern gereift, beziehungsweise es wurde gefinished am Ende des Tages. Und zwar auch ebenfalls 14 Jahre oder so, je nachdem, wie frisch die Fässer sind, die Montilla-Sherry-Fässer. Vielleicht manchmal auch 15 Jahre, manchmal auch 13, manchmal auch 14 Jahre, je nachdem, wie das Fass eben qualitativ, was es hergibt. Er ist gefärbt und kühl gefiltert, weil es ein Diageo ist. Er hat 43 Alkoholvolumenprozente. Und ich denke, wir werden mal verriechen, oder? Und es ist ein really a tiny little bit of peat. So 2 ppm. Mhm. Also noch weniger als im Highland Park.
Ja, riecht man schon, ne?
Ja, also so ganz klein bisschen, ne?
Da geht aber auch ganz schön was vor sich.
Ne? Ich bin ja sowieso ein ganz großer Anhänger von Oban geworden. Das ist ja ein Whisky, der nicht nur unterschätzt ist, sondern von vielen auch einfach nicht gemocht wird. Ich finde ihn toll. Also den normalen 14-Jährigen.
Ja, ich habe ihn auch bisher in guter Erinnerung.
Also ganz schön.
Riecht auch schon wieder gut.
Ja, ganz viele Früchte, so ein Fruchtkompott finde ich so.
Ja. Süße Früchte ja. Auch, also irgendwie Trauben, Äpfel, ja. Sowas.
Birne.
Mhm. Ananas. Aber auch irgendwie salzig, so ja. Etwas von Küste. Hm? Das ist ein bisschen mehr ist da.
Absolut, ja. Ganze Portion mehr. Oban liegt ja auch an der Westküste Schottlands. Er hat auch was was schokoladig-kakaoiges.
Ja. Ein bisschen malzig ist er, finde ich. Riecht er. Aber es ist schön, wie immer dieser ganz leichte Rauch da so zwischenher wabert. Ist nett. Das gefällt mir.
Mir gefallen die 43 Alkoholvolumenprozente in der Nase sehr gut. Es sticht nicht. Also sehr schön eingebunden. Sehr weich, ne?
Mhm.
Hat so was Weiches, finde ich.
Ja.
Wie heißen denn diese Geschichten da vom Kiosk? Heißt das Mausespeck, Mäusespeck, wie heißt denn das?
Ja, Mäusespeck. Hm. Ja.
Ja, das habe ich. Also sehr schön. Also in der Nase kann ich nur sagen, das Finish ist schön und das tut dem gut.
Ja, in der Nase gefällt mir der auch bisher sehr gut. Mhm.
Ja, sollen wir mal probieren?
Sehr gerne.
Slanchwa.
Slanchwa. Gleichzeitig ein ziemlich starken Antritt, aber ist auch total weich auf der Zunge.
Eigentlich das, was man auch in der Nase schon hatte, finde ich. Dieses fruchtig-schokoladige prickelt ein bisschen auf der Zunge, aber es hat jetzt auch so eine, ach schön. So im Nachklang hat es diese Fruchtigkeit kommt nochmal, schiebt nochmal. Viel Schokolade bei mir. Adstringierend, wird trocken, durch den Sherry wahrscheinlich. Und mit der Zeit, irgendwann kommt auch der Rauch ein bisschen.
Ganz, der ist wieder da, ja. Das
ganz klein bisschen.
Ganz bisschen. Aber hauptsächlich süß und irgendwie interessante Mischung.
Mhm. Eine sehr angenehme Mischung, finde ich. Mhm. Diese Frucht und dieses Karamell, kakaoig auf der einen Seite, Frucht auf der anderen Seite, dieser leichte Rauch, sehr schön.
Ja, und auch nicht so ein Alltag, also was man sonst bei so vielen Whiskys hat, ist es sehr besonders. Also so einer, den man, glaube ich, lernen kann zu erkennen. Der hat einen sehr eigenen Charakter.
Ja, finde ich auch. Bin, wie gesagt, ein großer Fan von denen. Also die mögen nicht alle und das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Jetzt muss ich den ja auch irgendwie bewerten.
Tja, also ich will eine 6 vergeben, glaube ich.
Ja.
Ist wirklich sehr lecker.
Ja, ich möchte dem auch eine 6 geben. Ist wirklich, wirklich lecker. Es ist einer meiner Lieblings-Distillers Editions von diesem ganzen Distillers Edition Gedöns. Oben ist eine ganz feine Brennerei, die so verbaut ist, dass sie auf dem Hof diese Warm-Tubs-Geschichten haben. Wo das Wasser gekühlt wird. Ja, ja. Da steht, das sind ja so, die sehen ja aus wie so übergroße Tauchsieder. So, wie so eine Spirale, die da so ins Wasser reingeht. Da drin wird das Wasser gekühlt halt. Und das steht auf dem Hof, weil woanders kannst du nicht hin, halt draußen. Das ist alles total knuffig. Die haben auch sehr kleine Brennblasen wieder, das merkt man auch, finde ich. Ich habe auch immer noch dieses Fruchtige. Ist schön, das gefällt mir sehr gut. 6 Punkte finde ich angemessen. Gefällt mir gut. 6 Punkte von Frau Windhorst. 6 Punkte von mir für den Oban Distillers Edition. Und wir möchten natürlich auch in dieser Sendung zunächst einmal uns bei allen bedanken, die diese Sendung zu dem machen, was sie ist. Egal in welcher Form sie uns unterstützen, ob sie uns Sterne bei iTunes geben, ob sie kommentieren oder uns einfach nur hören oder uns in irgendeiner Form Monitor unterstützen. Alles egal, ihr macht diese Sendung zu dem, was sie ist. Und ganz besonders möchte ich mich natürlich nochmal bei Frau Windhorst bedanken, die die letzten 250 und jetzt sogar schon 251 Folgen diesen Quatsch mit mir hier macht. Insofern ein ganz riesengroßer Dank für 250 Folgen oder 251 Folgen für ihr Töne respektive Quasselstrippen und fast 6 Jahre, muss man ja auch mal ehrlich sagen. Ne?
Ja, wow. Den Dank kann ich nur zurückgeben. 250, meine Güte. Mm.
Und wir haben trotz des Alters von 251 Jahren natürlich auch nächstes Mal Themen.
Natürlich. Nächste Woche springen wir wieder in die Welt der Poesie sozusagen. Mhm. Und gehört haben wir allerdings The Decemberists mit I'll Be Your Girl. Gesehen haben wir nur wenige Jahre verspätet The Walking Dead, einmal die erste Folge. Mhm. Und natürlich haben wir auch wieder was verkostet für alle, die uns im Internet hören.
Ach, das wissen wir alles noch gar nicht.
Das wissen wir noch gar nicht. Aber vermutlich werden wir auch einfach mal Süßkram essen von der Kamelschwalbe, denn wir haben ja zum Jubiläum ganz tolle Sachen geschenkt bekommen.
Können wir auf jeden Fall mit einbeziehen, ja.
Das werden wir mal versuchen.
Das werden wir einbeziehen.
Verträgt sich nicht so gut mit Alkohol.
Nee, doch, weil wir haben ja noch, wir werden das nächste Mal die Portwein.
Überraschung.
Probieren.
Sehr gut, ja. Portwein. Das.
Portwein und Kamelschwalben-Gedöns.
Sehr gut. Auch Portwein. Ich bin ein großer Freund von Portwein, auch wenn ich mich nicht auskenne, aber meine Güte.
Ich auch nicht. Ich habe den neulich das erste Mal probiert.
Ja. Okay.
Wir werden sehen. Seid gespannt.
seid gespannt, wie wir Portwein trinken und vielleicht Frau Windhorst wie immer bei Portwein zu viel eingießt, weil es riecht wie Wein und dann so viel trinkt, als würde sie Wein trinken und am Ende nichts Gutes passiert.
Das ist ja Gott sei Dank die letzte Rubrik in dieser Sendung.
Genau, danach kann man noch einfach umfallen und schlafen.
Ja. So. Die
passt auch schön. Portwein und Weingummi. So, jetzt lass ich dich verabschieden.
Das ist gut. Portwein und Weingummi ist immer gut. Bei allen Hörerinnen und Hörern möchten wir uns natürlich auch in der 251. Folge recht herzlich bedanken. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.